Willkommen zum Online-Gottesdienst am 6.12.2020. Ich bin der Nikolaus. Naja, nicht wirklich. Ich bin Reinhard Meyer, Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche Westminster-Bekenntnis in Rankweil. Und anlässlich des 6.12. Ja, servus, ich bin der Nikolaus. Nikolaus war ein Bischof im 4. Jahrhundert in Myra und in der Tradition wird er so gefeiert, dass er ja mehr Gutes getan hat und etlichen geholfen hat. Und die spätere Tradition hat ihm noch den Krampus beiseite gestellt, der, naja, etwas böse war oder bestraft hat. Ich werde zum Gottesdienstbeginn Nikolaus sein und Krampus sein. Das heißt, ich werde Gutes geben und, naja, auch den Krampus aufleben lassen. Wenn wir uns vor dem Gottesdienst reinigen von unseren Sünden, dann benutzen wir meist die 10 Gebote und ja, da werden wir sehen, was der Krampus dazu zu sagen hat. Das sind die 10 Gebote und ich lese sie in der Kurzform. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich erlöst hat. Das ist gut. Das ist nichts Böses. Das ist nur Gutes. Erlösung. Und jetzt kommt die Folge davon, vom Erlöstsein. Du sollst dir keine anderen Götter machen oder neben mir haben. Logisch, wir sind dem Erlöser Gott treu. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bild von mir machen und es verehren. Nein, wir können das nicht, denn er ist unsichtbar und wir sind darauf angewiesen, dass er sich offenbart und sich zeigt. All unsere Gedanken und unsere Bilder, die wir von Gott machen, sind zum Scheitern verurteilt. Er muss sein Bild machen und er hat es gemacht in Jesus Christus. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Ja. Nicht missbrauchen, nein, ihn ehren, ihn loben, mit unserem Leben, mit unseren Worten, mit unseren Taten. Das ist das, was er will. Und das ist das, was ihm auch gebührt. Viertes Gebot, du sollst den Tag des Herrn heiligen. Der siebte Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. Ein Tag hat Gott ausgesondert für sich und seine Gemeinde. An diesem Tag versammelt er seine Gemeinde. Er ist gegenwärtig, wie der Herr Jesus Christus das in der Gemeinderede in Matthäus 18 auch sagt. Und er spricht zu seiner Gemeinde. Der Vater im Himmel zu seinen Kindern. Und er korrigiert sie, er zieht sie auf, er macht's gut mit ihnen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen, um Jesus Christus willen. Und was macht die Gemeinde? Ja, sie hört auf ihn. Sie antwortet ihm. Und zwar gut durch ihr Leben, auch durch ihr Sündenbekennen und durch ihr Leben ausrichten, ihm entsprechend, so wie er es sagt. Das ist Gottesdienst. Es ist dein Tag der Versammlung zum Herrn. Fünftes Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit es dir gut geht im Leben. Das ist das, was Gott zu den Kindern sagt. Sie sollen ihre Eltern, die für sie sorgen, auch ehren, ihnen gehorchen. Denn sie sorgen ja für sie. Und den Eltern ist an für sich im Nachsatz des zweiten Gebotes vom Bildnis machen gesagt, dass sie Gott recht ehren, so wie er es sagt, und dass sie damit auch ein Segen sind für ihre Kinder, für die nächste Generation und die übernächste. Das sollen sie tun und sie sollen damit die Kinder auch zu Gott hin erziehen, durch ihr Vorbild, durch ihren Glauben, den sie leben. Sechstes Gebot ist, du sollst nicht töten. Das ist einfach und doch sehr schwer, denn das Gegenteil ist geboten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist nicht einfach. Du sollst nicht töten, da gehört alles dazu. Die schlechten Worte über andere Menschen, die schlechten Gedanken über andere Menschen, das Runtermachen, das Benachteiligen, das Schädigen. Schlichtweg alles, was dem anderen schadet, was ihn nicht aufbaut. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist ein gutes Gebot und Gott schützt damit die Ehe. Und im Alten Testament schon hat er gesagt, dass er an für sich der Trauzeuge ist in der Ehe. Und wenn er Trauzeuge ist, dann ist er auch der Helfer. Und das verwirklicht sich tatsächlich durch den Herrn Jesus Christus. Und wenn wir Epheser 5 lesen, dann haben wir da den Helfer für die Ehe. Zur Entzeugung des Egos, zur Ausrichtung der zwei Ichs, die in einer Ehe sind, und zwar zum Herrn Jesus Christus hin. Er mildert die Egos und er entzeugt auch die Sünden der Egos. Das achte Gebot heißt, du sollst nicht stehlen. Der Besitz des Nächsten geht dich nichts an. Das heißt, du sollst nicht unrechtmäßig etwas an dich bringen. Das gilt nicht nur beim Nächsten, das gilt auch beim Staat. Steuerhinterziehung. Das gilt allerdings auch bei Gott. Gib ihm den Anteil, den er fordert, zum Aufbau von Gottes Reich. Das neunte Gebot heißt, du sollst nicht lügen oder wörtlich, du sollst kein falsches Zeugnis über deinen Nächsten sagen. Und es geschieht denn doch, dass wir glauben, dass es so gewesen ist mit dem oder der und es dann auch sagen. Und wenn es falsch ist, dann haben wir einen Ausweg bei Gott. Wir sollen die Person, über die wir etwas gesagt haben, um Vergebung bitten. Und wir sollen Gott um Vergebung bitten. Beide. Vergibt uns die Person nicht, ist das ihre Sache. Vergibt uns Gott? Ja, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vergibt er uns und macht es gut. Das zehnte Gebot ist, du sollst nicht begehren. Und zwar, was der Nächste hat und was nicht mir gehört. Das kann eine Person sein, das kann ein Gegenstand sein, das kann alles sein. Das Gebot hier ist, du sollst dein unrechtes Verlangen, auch wenn du Mangel hast und siehst, dass die andere mehr haben, du sollst diesem Verlangen oder diesem Begehren nicht nachgeben. Denn du sagst damit auch, dass Gott nicht recht für dich sorgt. Der andere hat mehr Besseres. Und ich? Ja, ich habe nichts so Gutes. Dein Bekenntnis oder dein Glaube zu Gott ist der, wenn Gott dein Erlöser ist, dann sorgt er auch für dich, für die Erlösten. Und er tut alles zu seiner Zeit dir zum Wohl. Auch wenn du jetzt Mangel hast und das bemängelst, Er stillt deine Mängel auf rechte Weise, und du sollst sie nicht auf unrechte Weise. Erfüllen, versuchen. Das sind die 10 Gebote und sie zeigen uns, wie wir sind. Also, ja, wie sind wir? Sie sind recht unangenehm in ihrer Höhe und in ihrer Perfektion. Sie sind Gesetz und sie schlagen uns. So fast wie der Krampus die Kinder früher geschlagen hat, wenn sie Unrechtes getan haben. Und diese 10 Gebote, ja, die zeigen uns durchaus, dass wir Unrecht getan haben. Dann allerdings weisen sie uns auch auf die Erlösung, auf den Erlöser. Es ist Galater 3,24, der sagt, die 10 Gebote sind ein Pädagoge auf Jesus Christus hin. Zu ihm müssen wir hingehen, denn er hat die Gebote für uns erfüllt. Uns zum Guten. Er hat all unsere Mängel bei Gott ausgeglichen durch sich selbst. Er hat diese Gebote nicht nur für sich gehalten, nicht nur für Gott gehalten, er hat sie auch für die Seinen gehalten. Und damit ist es für Gott gut. Pädagoge auf Jesus Christus hin. Das ist Nikolaus. Er gibt das Gute. Der Herr Jesus gibt das Gute. Und was wir natürlich daraus noch folgern ist, ja, wenn schon, denn schon. Wenn er das getan hat für uns, dann ist es recht für uns, nach diesen Geboten zu leben, so gut wir können. Und wenn wir Mängel haben, wenn wir sündigen, dann gibt es noch etwas Gutes, denn er vergibt ja die Sünden. Er nimmt die Sünden auf sich. Der Herr Jesus hat die Sünden getragen, die Schulden bei Gott getragen und dafür mit seinem Leben bezahlt. Lasst uns jetzt eine kurze, stille Zeit halten, in der wir allfällige Sünden bekennen. Ich bete dann und spreche das Evangelium zu. Wir werden still. Allmächtiger Gott und um Jesus Christus willen auch unser lieber Vater, ich danke dir für deinen Sohn, den du gegeben hast, zum Guten für uns. Und er hat all das gebracht, was wir nicht bringen können. Er hat all das Gute getan, nicht nur im Denken, sondern auch im Reden und auch im Tun. Er hat dir entsprochen und du konntest mit Recht stolz auf ihn sein. Und du hast ihn gegeben, auch für die Vergebung unserer Sünden. Du hast ihn gerichtet, ihn verurteilt, ihn sogar verflucht, ihn verlassen, damit du uns nicht verlassen musst. So bitte ich dich, vergib uns unsere Schuld, die kleine und die große. Und segne uns mit deiner Gegenwart. Du hast den Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihn zum Herrn über Himmel und Erde gemacht. Herr Jesus Christus, dir befehlen wir uns jetzt an. Nimm weg, was uns hindert. Segne uns durch dein Wort, deine Kraft und deine Gegenwart. Amen. Die Predigt heute ist aus Sprüche 20,6. Und ich habe die Predigt überschrieben mit Gotteslob und Eigenlob. Der Predigttext ist Sprüche 20,6, wie gesagt. Und da steht, Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer findet dabei einen treuen Mann? Liebe Gemeinde, viele Sprüche haben es in den Volksmund geschafft, wie der, den ihr alle kennt. Wer anderen eine Grube gräbt, ja genau, fällt selbst hinein. Und der heutige Spruch Gottes, die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte, hat es auch in den Volksmund geschafft, allerdings kurz und anrüchtig. Eigenlob stinkt. Sprüche 20,6 wird natürlich auch im Neuen Testament ausgelegt. Der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, bevor er das Vaterunser lehrt, in Matthäus 6,2, wenn du Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Versammlungen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gerühmt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Und liebe Gemeinde, es ist so natürlich, sich selbst zu rühmen oder zu loben, besonders wenn andere das nicht so tun, wie man es gerne hätte. Da schreibt ein christlicher Psychologe, wir alle haben Mängel und sind unwillkürlich auf der Suche nach Anerkennung, Liebe und Geborgenheit. Und bei Männern, schreibt er, zeigt sich das Verlangen mehr in der Anerkennung. Bei Frauen, sagt er, eher im Verlangen nach Liebe und Geborgenheit. Ja, das ist seine Feststellung und Feministen und Genderbewegung werden ihm widersprechen. Aber ich muss gestehen, was er da sagt, finde ich in meinem Herzen. Selbst wenn ich Gott für etwas danke, bin ich versucht, mich dabei hervorzuheben, Anerkennung zu kriegen. Ich habe ja auch dafür gebetet und so weiter, heißt es dann. Als wir im Juli die Retrette mit zwei Pfarrern aus Deutschland hatten, die nicht zu unserer Kirche gehörten, da habe ich die Geschichte unserer Kirche erzählt und kam ganz zufällig heraus, dass ich A, der älteste Pfarrer war und B, alle anderen Pfarrer bis auf den in Basel in die Kirche geholt habe. Und auch den Ältesten in Oberösterreich. Und wie hat es mir gefallen, als der Basler Pfarrer sagte, dass ich ja auch bei ihm nicht unbeteiligt war. Und dann hat mir auch noch gefallen, dass mich einer als Papst bezeichnete, obwohl das nicht unbedingt als Kompliment gemeint war. Ja, ich habe schon gesagt, dass die letzten zwei Pfarrer vom Rankweiler Kirchenrat berufen wurden. Ich habe auch gesagt, dass alle Berufungen an für sich die von Gott waren. Ich glaube, das habe ich auch gesagt, ja. Und danach habe ich mich geschämt. Warum wohl? Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Das ist so natürlich. Aber nicht gerade gut, sagt Gottes Wort hart zur armen Seele. Und der Volksmund ist, wie gesagt, etwas härter zur Seele. Eigenlob stinkt. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 23,5 über die damalige Geistlichkeit, all ihre Werke tun sie, um von den Leuten gesehen zu werden. Ja, sie wollen Anerkennung. Aber haben wir das nicht auch bei den wahren Heiligen? Der Apostel Paulus zum Beispiel schreibt in 1. Korinther 15,10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Viel mehr gearbeitet als alle? Wer sind die alle? Das schreibt er davor, die 12 Apostel und Jakobus, der Bruder des Herrn Jesus. Was hat er gearbeitet? Das schreibt er auch. Er hat an vielen Orten das Evangelium, den Herrn Jesus Christus, gelehrt, Gemeinden gegründet und geordnet. Das hat er getan. Er hat tatsächlich mehr getan als alle anderen. Nur das haben halt nicht alle in Korinth so gesehen. Manche halten nicht viel von ihm. Sein Auftritt ist schwach, seine Verkündigung unbedeutend, ja verächtlich, sagen sie. 2. Korinther 10, 10. Und sie sagen, dass obwohl sie durch ihn aus der Hölle gerettet und in den Himmel versetzt wurden. Sucht der Apostel jetzt die Anerkennung? Rühmt er sich? Er schrieb in Kapitel 9, Vers 14 von seinem Ruhm, von seiner Anerkennung. Er schreibt, der Herr hat befohlen, dass die, die das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben sollen. Ich aber habe von dem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es mit mir so gehalten wird. Denn ich würde lieber sterben, als dass jemand meinen Ruhm zunichte macht. Denn dass ich das Evangelium predige, dient mir nicht zum Ruhm. Denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Sein Ruhm bestand darin, dass er sich nicht von den teils undankbaren Korinthern für ihre Rettung und für ihre Lehre zahlen ließ, so wie es der Herr an für sich für die Gemeinden befohlen hat. Er rühmt sich der Gnade, die ihn völlig unverdient getroffen hat. Er war ja ein Christenverfolger und er hat damit auch Christus selbst verfolgt, wurde aber von Christus begnadigt, bekehrt und beauftragt, das Evangelium zu verkünden. Er muss das Evangelium verkünden. Er ist im Dienst des Herrn Jesus. Und er schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr gearbeitet als alle, aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Er sucht nicht ihre Anerkennung, obwohl er sie durchaus verdient hat. Er rühmt sich der Amazing Grace, der erstaunlichen Gnade, die er nicht verdient hat. Er rühmt Gottes Gnade, die ihn nicht vergebens getroffen hat. Er hat mehr gearbeitet, sie hat ihn nicht vergebens getroffen. Der vorhin zitierte Psychologe schreibt, Suche oder Sucht nach Anerkennung, Liebe und Geborgenheit können letztendlich nur durch Jesus Christus gestillt werden. Denn er füllt all unsere Mängel bei Gott aus. Er zeigt uns allerdings auch unsere Mängel. Und das ist nicht schön für uns. Aber es ist heilsam. Wir ermangeln den Ruhm oder die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten, sagt Römer 3,23. Ja, das zeigt unsere Mängel, genauso wie die Gebote unsere Mängel zeigen. Aber ihm, dem Herrn Jesus Christus, mangelt es bei Gott nicht an Ruhm und Herrlichkeit. Äußerlich gesehen sah man das nicht. Seine Herrlichkeit war, er ist nicht einmal dem Teufel auf den Leim gegangen. Er ist nicht einmal Gott aus der Schule gelaufen. Er war in allem sauber, gerecht und liebevoll. Psalm 23 sagt zu uns, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das Wort mangeln in Psalm 23 ist dasselbe wie in Römer 3,23, wo es uns eben doch an Ruhm mangelt. Das, was mir bei Gott mangelt, füllt der Hirte auf. Und der Herr Jesus, der sich in Johannes 10 auf Psalm 23 bezieht, sagt in Vers 10, ich bin gekommen, dass sie überfließendes Leben haben. Kein Mangel, sondern überfließendes Leben. Und zwar für mich, andere und auch Gott. Ist der Herr Jesus dein Hirt, bist du in seiner Herde, folgst du seiner Stimme, dann bist du überfließend und profitierst vom Überfluss der Herde, mehr und mehr, das heißt mehr und mehr. Tust du das? Also seelisch werden wir immer Mängel haben und sie nicht stillen können. Und natürlich versuchen wir es unwillkürlich und suchen Anerkennung, Beifall, Ruhm oder Lob. Habe ich ein Haus? Habe ich Grundbesitz? Schön. Das hat die Mehrzahl nicht. Aber ist das ein Grund zum Ruhm? Habe ich mir den Grundbesitz erarbeitet oder habe ich ihn erhalten? Habe ich mir fleißig einen Wohlstand erarbeitet, kann ich mit Recht stolz sein. Nur muss ich halt auch bedenken, dass es an für sich nicht mein Verdienst ist, dass die Wirtschaft funktioniert, das Sozialwesen gut ist, der Staat die Ordnung durchsetzt und mein Wohlstand oder die Pension gesichert ist. Ich muss auch bedenken, dass ich mehr oder weniger gesund bin, was nicht unbedingt mein Verdienst ist, selbst wenn ich mich gesund ernähre. Und dass wir klüger sind als viele, ja, das ist schon was. Aber warum sind wir klüger? Ist das unser Verdienst? Das schöne Land, in dem wir leben, die gute Ordnung und die soziale Absicherung ist kaum unser Verdienst. Was rühmen wir uns also? Das meiste, das wir haben, ist uns gegeben. Das sollten wir bedenken und bedanken. Gottes Lob statt Eigenlob ist angebracht. Und wie sieht es aus mit dem Gotteslob? Dank und Lob für das schöne Land, die ordnende Regierung, den Wohlstand, das Evangelium, die Gemeinde, der ich angehöre, den Herrn, der auf mich stolz ist. Ja, wir haben viel Grund fürs Gotteslob. Und die schwierige Frage ist, ob auch er Grund hat, stolz auf mich zu sein. Habe ich etwas an mir, auf das er stolz sein könnte? Habe ich etwas Gutes, das mir nicht gegeben wurde? Sollte nicht vielmehr ich stolz auf meinen Herrn sein, ihn rühmen für das, was er mir gegeben hat und gibt, für das Überfließende, das er an und mit mir schafft? Ja, sollte ich. Die meisten Menschen rühmen ihre eigene Güte. Wer findet dabei einen treuen Mann? Der zweite Teil von Gottes Spruch sagt, worauf wir stolz sein können, auf die Treue. Wörtlich die Glaubenstreue. Die sucht Gott. Und die hat er allerdings ganz und gar nur bei seinem Sohn gefunden. Allerdings sucht er sie dann auch bei den Seinen, bei seinen Erlösten. Denn die Glaubenstreue, die ist unsere Krone. Der Apostel schreibt in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Nun liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus war glaubenstreu. Er hat nicht nur dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe gebetet. Er hat auch dafür gekämpft. Er hat sich selbst überwunden. Den guten Kampf gekämpft, gegen seinen eigenen Trotz, gegen die weltlichen Versuchungen und den Teufel. Er hat das umgesetzt. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dafür bekommt er die Corona, die Krone der Gerechtigkeit. Also Corona und Krone sind dasselbe Wort, nur das eine ist lateinisch. Eigentlich ist man seinem Glauben meistens treu. Nur Glaube an den Herrn Jesus Christus ist nicht mein Glaube, sondern genau genommen der Glaube von Gott gegeben, Heils- und heilender Glaube hat man von ihm bekommen. Und was Glaubenstreue in dem Fall praktisch heißt, das hören wir im Hebräerbrief, der schon damals Gläubige zur Treue wies. Hebräer 6,10: Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Tun und eure Mühen in der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Also die Heiligen, das sind die Glaubensgeschwister. Und Hebräer 10, Abvers 22 bis 25 sagt auch etwas über Treue. Lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen, besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander achten, uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermuntern bzw. herbeirufen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Der Hebräerbrief beschreibt hier Glauben und Treue. Glauben und Treue haben dieselbe Sprachwurzel. Ja, wir sind in vielem untreu, zeigen unseren Unglauben. Und das kommt aus Schwäche oder Sünde. Aber mit beiden rechnet der Herr. Das böse Gewissen entlastet er durch Vergebung. Der Schwäche hilft er auf durch Kraft. Das wahrhaftige Herz, das gibt er. Es ist das an der Glaubenswahrheit haftende Herz. Es ist das an der Glaubenswahrheit haftende Herz, das sich von bewusster Sünde abwendet und sich dem Herrn Jesus und seinem Leib, seiner Gemeinde im Guten zuwendet. Ja, diese Zuwendung, wenn man es nicht in Taten überfließend tun kann, dann mit Gebet und Entschuldigung, ich muss es sagen, mit Geld. Es geht um die Glaubenstreue, die Gott von denen erwartet, denen er Glauben gegeben hat. Schluss. Wir sollen uns des Herrn Jesus rühmen, der all unsere Schulden bei Gott bezahlt hat, der uns vor Tod und Hölle erlöst hat, der uns zu Gottes Ruhm macht. Ihm treu sein ist nicht einfach. Seelisch-weltliche Verführung und das trotzige Ego und der Teufel stellen uns oft ein Bein. Aber der, der vor uns auf dem Weg ist, und die, die mit uns auf dem Weg sind, tragen, helfen bei unserer Krönung. Und das ist gut so. Amen. Lasst mich beten und Gott loben. Lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gegeben und dafür danken wir dir. Er hat alles gut gemacht, was du gut haben willst, was du von dem Menschen erwartest. Er hat so gelebt, wie du den Menschen geschaffen hast, rein, gut und voller Liebe. Und ich danke dir, dass du ihn gerichtet hast und das dann nicht bei uns tun musst, die wir an ihn glauben. Ich danke dir, dass du ihn auferweckt hast, ihn zum König gemacht hast über uns. Ich danke dir, dass er uns regiert mit seinem guten, verbindlichen Wort, mit seiner Kraft, die auch in den Schwachen zur Vollendung kommt. Und ich danke dir, dass er für uns bittet, als der Hohepriester, ständig und stetig, dass er einsteht für uns, bei unseren Sünden, wenn wir sie bekennen. Und ich danke dir, dass er ein guter Lehrer ist, dass dein Wort uns gut tut, zurechtweist, uns überführt vom Falschen und das Gute in uns schafft. Allmächtiger Gott, wir loben dich für das Land, in dem wir leben dürfen, für die Regierung, die wir haben, für die Wirtschaft, die läuft, für das Gute, das es hier gibt und natürlich auch für die Schönheit der Natur. Es kommt von dir. Und wir loben dich auch für den Glauben, den du uns gegeben hast, der uns zum Herrn Jesus Christus zieht und führt und uns mit ihm gehen lässt. Wir danken dir für das Erbe, das du uns versprochen hast im Himmel, dass du es durchsetzt, dass wir dieses Erbe auch bekommen. Wir loben dich dafür und befehlen uns selbst in die Hand unseres Herrn Jesus Christus, denn da ist es gut. Amen. Nächsten Sonntag, 13.12., ist Gottesdienst wieder im alten Rahmen, das heißt im beinahe alten Rahmen, in der Kirche. Und zwar im Corona-Modus. Ich spreche noch den Segen und dann wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit euch. Amen.